Und ja, ich darf euch heute ein cooles Thema mitbringen, was jeden hier betrifft. Ob Mama oder Papa oder nicht Mama oder nicht Papa, es betrifft jeden. Und zwar heißt es Veränderung. Wen betrifft es von euch? Veränderung? Mich auf jeden Fall immer wieder. Also, allein wenn ihr zum Beispiel Fotos anschaut, die 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 12 Jahre alt sind, dann wird man feststellen, oh, es gab eine Veränderung. Oder wenn wir irgendwie so in unserem Leben ein bisschen zurückblicken, dann sehen wir, oh, es gab eine Veränderung. Also, oder schauen wir draußen in die Natur. Mir ist aufgefallen, dass es Veränderung gab. Euch auch bestimmt, oder? Also, die Bäume blühen jetzt schon und es gab eine Veränderung. Eine Frage vorweg. Wenn du in deinem Leben eine Sache verändern könntest, was würdest du dann gern verändern? Kannst mal jeder so für sich selber überlegen. Was wäre so eins, was du so richtig gerne, das würde ich gerne ändern bei dir in deinem persönlichen Leben? Okay, ich komme auf die Frage später noch zurück. Wir haben ja unterschiedliche Motivationen, warum wir etwas ändern möchten. Also, zum Beispiel haben manche Menschen Abenteuerlust. Ne? Weiß nicht, ob ihr solche Leute seid, Abenteuerlust. Also einfach, es wird irgendwann langweilig und jetzt muss mal was Neues kommen. Ich erinnere mich da an meine Tante. Meine Tante, die räumt immer ihr ganzes Haus um. Warum auch immer, wenn ich zu Besuch komme, dann ist irgendein Zimmer umgeräumt, irgendwie, die haben Zimmer getauscht, die haben was umgestellt. Ich habe manchmal da gestanden und habe gedacht, ich wusste gar nicht, dass man Möbel auf so viele Weise im Zimmer umräumen kann. Sie hat immer Veränderung gebraucht. Sie sind schon zigmal umgezogen und immer irgendwie, ja, es muss mal was Neues, es muss Veränderung rein. Es gibt auch manche Veränderungen, die haben wir aus Einsicht, weil wir wissen, es geht einfach nicht weiter. Jetzt muss sich was ändern. Also vielleicht eine Krise oder irgendwie eine Situation, wo wir wissen, also jetzt muss sich wirklich was ändern. Ich denke da an einen Kumpel von mir, der sehr stark übergewichtig war. Und der Arzt hat ihm gesagt, wenn Sie Ihre Kinder aufwachsen sehen wollen, müssen Sie was tun. Dann müssen Sie was an Ihrer Ernährung ändern. Und das war für ihn so ein Ding, wo er gesagt hat, ja, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Und das hat ihn motiviert, eine Veränderung anzugehen. Und manchmal sind Veränderungen auch ganz unerwartet und unvorhergesehen. Irgendwie, dann kommt eine Person in unser Leben oder eine Situation in unser Leben und irgendwie ist es alles ganz anders. Oder ein neuer Mensch in unser Leben und es gibt eine Veränderung. Und vielleicht beim Studium, Jobwechsel, Ausbildung, keine Ahnung, also Veränderung. Der heutige Predigttext handelt von so einer Begegnung. Also eine Begegnung, wo es eine Veränderung gab. Und zwar, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal mit mir aufschlagen. Lukas, Kapitel 19. Also, Lukas, Kapitel 19. Ui. Vers 1. Okay. Ihr habt da die Seitenzahlen. Ach ja, das ist gut. Super. Also, Lukas Kapitel 19, Vers 1. Und er, also es geht hier um Jesus, ging hinein und zog durch Jerusalem. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt und der war ein Oberzöllner und war reich. Also, kurze Hintergrundinfo. Jericho, das war ein ziemlich guter Ort zum Wohnen. Also, da lebte die High Society, da waren die richtig reichen Leute. Das war eine bedeutende Handelsstadt. Also jeder, der da durchkam, der hat dort, hat da dran verdient. Also Herodes hat einen großen Palast gebaut, dann gab es Pferderennbahnen, es gab Schwimmbäder, Theater und dementsprechend kamen dann auch viele Leute. Und Zachäus hatte eine Position in dieser Stadt, der war der Zolleinnehmer. Also alle, die da durchkamen, hat er abkassiert. Also kein schlechter Standpunkt. Also hatte er auch ein gutes Einkommen und ihm ging es gut. Und Jesus kommt jetzt durch diese Stadt und dann in Vers 3 geht's weiter. Und Zachäus suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dorthin durchkommen. Ich merke gerade, ich glaube, ich lese aus einer anderen Übersetzung, oder? Okay, schauen wir. Ach, super, danke schön. Das ist vielleicht für euch ein bisschen leichter oder für mich auch. Also, und er lief voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Okay. Also, wie würdest du reagieren, wenn plötzlich einer zu dir kommen würde und sagen, ja, heute muss ich übrigens bei dir zum Abendessen? Für unsere Ohren ist das so ungefähr, oh, was erlaubt er sich? Also er hätte ja vielleicht, selbst wenn man ihn kennt, irgendwie mal vorher anrufen können oder sich irgendwie vorher melden können. Also für unsere Ohren heute klingt es ein bisschen unverschämt. Damals war das so, dass das eine richtig große Ehre war. Also wenn jemand gesagt hat, ich komme zu dir nach Hause, ich will dich besuchen, das war eine richtig große Ehre. Hey, cool, der verbringt Zeit mit mir. Und vor allem, wenn es so jemand war wie Jesus, wo die ganze Volksmenge drumherum stand und alle wollten nur ihn sehen. Und dann kommt dieser große Lehrer, der kommt zum Zachäus und sagt, hey, heute muss ich bei dir Gast sein. In Vers 6, so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Okay, eigentlich hat ja Jesus sich selber eingeladen, aber die Leute drumherum haben es irgendwie nicht verstanden. Sie haben gesagt, hey, wie kann sich Jesus, dieser tolle Lehrer, dieser wunderbare Mann, wie kann der sich mit so einem abgeben? So einem, der die Leute abzieht, der vielleicht nicht so ganz saubere Geschäfte macht. Warum geht der zu dem? Also solche Zöllner, die standen unter so einem Generalverdacht. Also das waren bestimmt Betrüger. Die arbeiten mit der Besatzungsmacht zusammen. Die wollen sich nur selber bereichern. Ob das jetzt tatsächlich bei Zachäus der Fall war, wissen wir nicht. Aber das war so ein bisschen so, wie wenn man heute vielleicht sagen würde, Banker, ne? Also kann sein, dass das so ein Stigma hat. Das war, obwohl sicher, es gibt ehrliche Banker, gar keine Frage. Aber bei Zachäus war das so. Na, wer weiß, wer das so ist. Also, und dann geht es weiter. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich jemanden etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war ein Wendepunkt im Leben von Zachäus. Das war ein Tag, ich glaube, an den hat er sich bis zum Ende seines Lebens immer wieder erinnert. Das war eine Veränderung und die begann damit, dass Jesus Zachäus gerufen hat. Komm runter vom Baum, heute muss ich bei dir Gast sein. Eigentlich ist es ja ein bisschen eine lustige Szene, ne? Wenn man sich das mal vorstellt, ein erwachsener Mann klettert auf so einen Baum. Also, und dann bleibt Jesus auch noch darunter stehen. Ich weiß nicht, ob der sich vielleicht so ein bisschen versteckt hat oder so. Aber es war eine Situation, wo Jesus ihn persönlich gesehen hat und ihn persönlich gerufen hat. Die Initiative kam von Jesus. Jesus kam als ein Gast, der kam nicht als... jetzt muss ich mal deine Bücher checken oder jetzt muss ich mal bei dir kontrollieren oder irgendwie was anderes, sondern er kam und hat gesagt, ich möchte heute dein Gast sein, ich möchte heute mit dir zusammen sein, ich möchte heute mit dir Gemeinschaft haben. Und ich denke, es ist etwas Ähnliches, was heute ist. Gott ruft uns. Nicht als ein Kontrolleur oder jemand, der sagt, ja, jetzt muss ich mal bei dir ganz genau gucken, ob du auch richtig alles sauber gemacht hast und so, sondern er ruft uns und sagt, ich möchte heute mit dir zusammen sein. Ich möchte heute mit dir Zeit verbringen, Gemeinschaft haben, mit dir essen. Ich möchte einfach heute bei dir sein. Gott ruft dich und Gott ruft mich. Und er macht keine Vorwürfe oder Vorhalte, sondern er möchte mit uns zusammen sein. Wo merkst du in deinem Leben, dass Gott dich ruft? Vielleicht das erste Mal, vielleicht aber auch mal wieder, dass er dich ruft. Wo gibt es Situationen, wo er sagt, komm, mach mal deine Tür auf, heute möchte ich mit dir zusammen sein. Und dann auch die Frage, was ist deine Reaktion darauf? Wir können ja ganz unterschiedlich reagieren. Vielleicht so abwartend oder fragend oder ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich möchte. Vielleicht aber auch, oh, wie cool, er hat mich gesehen, wie schön. Bei Zachäus war es so, dass er ihn mit Freude aufgenommen hat. Er hat sich total gefreut, er hat keine Ausreden gehabt, sondern er hat eine große Party gegeben, hat alle seine Freunde auch noch eingeladen und es gab sicherlich viel guten Wein, richtig gutes Essen. Und dann mitten in dieser Stimmung steht Zachäus auf und ich stelle mir das so vor, wie wenn er so sein Glas hochhält und sagt, so, jetzt muss ich mal euch was sagen. Und das, was er sagt, ist eigentlich total ungewöhnlich. Also Zachäus spricht dann, Vers 8, Zachäus trat aber vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Diese Begegnung von Jesus und Zachäus, die hat so viel in seinem Leben verändert, als es jede andere Predigt nicht könnte. Also Jesus ist nicht gekommen, hat ihm erstmal eine Bußpredigt gehalten, sondern er hat gesagt, ich möchte mit dir zusammen sein. Und das hat was in seinem Herzen weich gemacht und ja, verändert. Also da waren keine Bedingungen, bring erstmal dein Leben auf die Reihe und dann können wir weiterreden, sondern da war erst Begegnung und Gemeinschaft und das hat was in seinem Herzen verändert. So geht Gott mit uns um. So geht Gott mit uns um. Einen der Bibelverse, die ich persönlich richtig, richtig gern mag, ist Römer 2, Vers 4. Oder betrachtest du seine große Güte und Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr führen möchte? Gottes Güte. Was ist Güte? Güte ist ein anderes Wort für Freundlichkeit. Gottes Güte möchte uns zur Veränderung und zur Umkehr führen. Das ist was ganz anderes als Umkehr und Veränderung durch Schimpfen oder durch Vorwürfe machen oder durch Anklage. Es ist Gottes Güte und Gottes Freundlichkeit. Jesus wählt so einen Weg. Und Güte, das hat was, das hat was Unaufdringliches, etwas Sanftes, etwas Mitfühlendes. Und wenn, vielleicht kennt ihr es auch, wenn ihr manchmal Menschen begegnet, die ausgesprochen freundlich sind, dann wird einem bewusst, oh Mann, okay, ich bin es vielleicht nicht immer, so viel Geduld, wie der hat, Hui, das hätte ich nicht. Das geht mir manchmal bei Leuten so. So viel Geduld wie der mit irgendjemand hat, der sich daneben mit den. Eieiei, da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Und so ähnlich begegnet Gott uns auch, dass er uns mit der Freundlichkeit, mit der Güte begegnet und dass es was in unserem Herzen verändern darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich persönlich Gäste bei mir habe, dann fallen mir in meinem Haus oder in, also kein Haus, aber in meiner Wohnung, fallen mir lauter Sachen auf, die irgendwie nicht so ganz ordentlich sind. Zum Beispiel, dann sehe ich, oh Mann, hey, da habe ich beim Fensterputzen so Striche gehabt. Oder, oh, das Loch in der Wand oder das so, wo mal so eine Nadel drin war oder so. Oh, jetzt fällt es mir auf. Oder, ja, die Glühbirne, ja stimmt, die ist schon länger mal. Okay, irgendwie, einem fallen lauter Dinge auf, über die man sonst so drüber hinweggeht, wenn man Gäste hat. Und ich weiß es nicht, ob es Zachäus auch so ging, aber vielleicht sind ihm in seinem Leben Dinge aufgefallen, die er, wo er gemerkt hat, jetzt das, da habe ich selber irgendwie immer drüber hinweggesehen, aber jetzt merke ich's. Ich habe euch ja mal gerade am Anfang diese Frage gestellt, was würdest du gerne in deinem Leben ändern? Ich habe letztens mal meine Aufzeichnung so durchgegangen, so Tagebücher und so Zeug. Und dann habe ich eine Liste gefunden, die ich mal gemacht habe. Da war ich vielleicht so Anfang 20 oder so, ein bisschen jünger, glaube ich. Und diese Liste war die Überschrift, was ich alles verändern möchte. Okay, und es waren, ich habe danach gezählt, sage und schreibe 39 Punkte. Und so gut wie alle betrafen mich selber. Ich habe das alles gelesen und habe gedacht, meine Güte, du musst echt einen depressiven Tag gehabt haben, als du diese Liste verfasst hast. Das waren dann so Sachen wie besonnener reden, Perfektionismus abbauen, Geduld haben mit mir selber, Ordnung und Disziplin und weniger sinnlos grübeln und lauter so Zeug, ne? Also das alles waren irgendwie, es sind keine schlechten Ziele, aber es war irgendwie ein bisschen freudlos. Es war irgendwie so, hei, 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 da ist so viel Unbarmherziges, ich muss mich selber ändern und zwar in allem, weil ich in allem verkehrt bin. Manchmal gehen wir mit uns, mit unseren Veränderungen, gehen wir so mit uns um, dass wir denken, ich bin sowieso nicht gut genug und ich muss alle meine Fehler am besten jetzt gleich loswerden. Und ich muss mich nur ordentlich selber im Griff haben und selbst kontrollieren und mit ganz viel Willenskraft und zeigen, dass ich es auch wirklich, wirklich, wirklich ernst meine. Und vielleicht das auch Gott beweisen wollen, ne? So, Gott, ich habe verstanden, worum es geht und ich weiß auch, dass das richtig ist und ich meine es auch echt ernst und darum werde ich auch jetzt mich ganz, ganz doll anstrengen. Kennt das irgendjemand von euch? Also ich kenne es auf jeden Fall. Vielleicht kennt ihr es ja auch nicht, dann seid ihr echt gut drauf. Also, das ist alles eine Möglichkeit, aber ich glaube, es gibt einen besseren Weg. Und zwar ist das der Weg der Gnade. Eine Gnade, die uns geschenkt wird. Ein Weg, der nicht mit möglichst viel Selbstdisziplin und Zusammenreißen zu tun hat, sondern der uns einfach gegeben wird. Und ich möchte zu diesem Gegebenwerden oder ja, diese Veränderung, die an uns geschieht, möchte ich euch drei Beispiele aus der Bibel bringen, wo wir merken, es hat nicht unbedingt was mit, ja, ich muss und ich will und es soll jetzt so sein, sondern es hat was von innen nach außen und was von Veränderung, die Gott an uns wirkt, damit hat es was zu tun. Die Bibel gebraucht zwar auch diesen Begriff Veränderung, aber sie nimmt dazu ein bisschen andere Worte. Und die können uns total viel helfen. Also das erste Wort, was wir haben, ist nicht in erster Linie Veränderung, sondern Wachstum. Wachstum. 2. Petrus, Vers 3, Kapitel 3, Vers 18. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Lasst stattdessen euer Leben immer wieder, immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Das ist jetzt die eine Übersetzung. Wenn man das wörtlich übersetzt, ist es mehr, wächst viel mehr in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Also, wächst da drin, werdet darin groß, wachsen, in der Erkenntnis und in der Gnade. Einmal diese Gnade anzunehmen, zu wissen, ja, es ist Gottes Geschenk, dass er mir begegnet, es ist Gottes Geschenk, dass er mich haben möchte. Und auch in der Erkenntnis zu verstehen, ja, wer ist denn Jesus? Ihn kennenlernen. Immer mehr mit ihm so zusammen sein, dass man merkt, ach, so ist er, so meint er es. Bestimmt hat der eine oder andere von euch einen Garten oder zumindest mal eine Zimmerpflanze. Ja? Keiner? Keine Zimmerpflanzen, kein Garten? Okay, ich habe ein paar Zimmerpflanzen. Also, ich habe zum Beispiel eine Orchidee. Orchideen sind ziemlich anspruchsvoll und sind irgendwie so ein bisschen, ach, die sind schnell beleidigt, sage ich mal so. Und ich wusste nicht, wie man mit so Orchideen umgeht, habe sie immer ordentlich gegossen. Okay, fand sie nicht so gut, hat alle ihre Blüten abgeworfen. Bis mir jemand gesagt hat, ja, weißt du was, Orchideen, die darfst du nur einmal die Woche gießen, nur in Wasser reinstellen und dann wieder rausnehmen und dann ist gut, mehr brauchen die nicht, mehr wollen die nicht. Okay, ich habe es probiert, habe die ein halbes Jahr genau so gegossen nach Anleitung und siehe da, die hat neue Triebe bekommen, hat neue Blüten bekommen, die alten Triebe haben neue Stängel bekommen. Dachte, das ist ja erstaunlich, dass sowas geht. Also die hat genau diese Voraussetzungen bekommen, die sie gebraucht hat und ist gewachsen. Aber es hat Zeit gebraucht und es hat ja einfach diese Disziplin gebraucht. Okay, jede Woche 10 Minuten nur da reinstellen, sonst nichts. Und meine Beobachtung ist, dass Wachstum sehr viel länger dauert oft, als wir es uns wünschen. Und das ist so, das ist was Stilles, das ist was Unauffälliges. Das ist nicht von heute auf morgen oder so über Nacht, sondern das passiert und wir können was ein bisschen zu beitragen, aber im Wesentlichen passiert es. Gott lässt uns wachsen in unserem Glauben, weil er uns liebt und weil er viel in uns sieht. Meistens sind es leider die schwierigen Umstände und die schwierigen Situationen, die Voraussetzung bilden, dass wir wachsen. Aber Gott weiß das und er gibt uns genau das, was wir brauchen, um zu wachsen. Weil er sieht, hey, da ist Potenzial, da ist eine Berufung, da ist ja, Dinge, die Gott gelegt hat. Und er mutet es uns manchmal zu, damit genau das auch rauskommen kann. Und es ist kein, ich muss mich jetzt anstrengen, um möglichst schnell und toll und gut zu wachsen, sondern es ist vielmehr ein Vertrauen. Ja, eine Veränderung durch Wachstum, einfach weil wir Gott vertrauen dürfen. Der zweite Begriff hat auch ein bisschen was mit Natur zu tun. Und zwar ist das Reifen, Reifwerden. Vielleicht kennt ihr ja diesen Ausspruch, das ist ein richtig reifer Christ. So, jemand ist richtig reif im Glauben. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Was ist reif? Wenn ihr an Obst denkt, wenn wir jetzt gibt es die ersten kleinen Kirschen an den Bäumen schon. Wenn man ganz genau hinguckt, die sind ganz winzig, aber die sind noch überhaupt nicht reif. Wenn wir anfangen, die zu ernten und zu essen, naja, guten Appetit. Das ist sauer, bitter, hart. im schlimmsten Fall vielleicht giftig, keine Ahnung. Also Obst wird reif und wird darin genießbar, wird süß, wird lecker. Und ich denke, das ist auch so ein Bild für unseren Glauben. Je mehr wir in unserem Glauben reifen, desto genießbarer werden wir für andere Menschen. Desto besser sind die Begegnungen mit uns. Desto angenehmer ist es. Also Menschen, die innerlich noch ganz bitter sind oder hart geworden oder immer so sauer sind, die fordert Gott heraus, dass er sagt, hey, ich möchte dich reifen lassen. Zum Reifen braucht es Sonne. Das ist für mich ein Bild von Gnade. Zum Reifen braucht es die richtigen, genug Wasser oder je nachdem, was diese Frucht halt braucht. Aber es braucht Zeit und es braucht ja auch die Bereitschaft, sich der Sonne auszusetzen, Wasser zu bekommen. Und das ist eine Veränderung, die, ja, wo sich keine Frucht sagt, ja, pass auf, ich werde jetzt, ab morgen werde ich richtig reif. Nee, sondern es geschieht mit der Zeit. Der dritte Begriff, den nenne ich hier Verwandlung. Verwandlung. Ich denke dabei an eine Libelle. Also Libellen legen ihre Eier in Wasser und daraus schlüpfen dann Larven. Und je nach Art gibt es manche Arten, die bleiben bis zu 5 Jahren im Wasser. 5 Jahre lang. Krass, oder? Also die leben da, die wachsen ein bisschen, die häuten sich, sie wachsen wieder ein bisschen, sie häuten sich wieder und leben da. Und okay, und irgendwann, also je nach Art 5 Jahre später, keine Ahnung, bei manchen auch ein bisschen schneller, da krabbelt diese Libelle auf einen Zweig, der aus dem Wasser rausragt und sie beginnt sich noch einmal zu häuten und schlüpft. Und heraus kommt ein vollkommen anderes Tier. Also von Larve zu Libelle. Das hat ganz andere Eigenschaften. Das schwimmt nicht mehr im Wasser, sonst kann fliegen. Sieht ganz anders aus. Es ist ein anderes Tier. Es erreicht ganz andere Dimensionen, wo es sich als Larve vielleicht nie gedacht hat, dass sowas hier möglich ist. Es gibt in der Bibel einen Vers, der ist in 2. Korinther. Kapitel 5, Vers 17. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es draufgeschrieben habe, aber ihr könnt es sonst auch einfach zuhören. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Was für eine Hoffnung, hey. Altes ist vergangen und es ist was Neues geworden. Wenn du vielleicht dastehst und denkst, meine Güte, diese eine Sache, die würde ich so gern verändert haben und es wird nichts oder es ist noch nicht. Dann möchte ich dir das zusprechen, genau diesen Vers. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Etwas Altes, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wie das genau passiert, das kann ich leider nicht so genau erklären, aber Gott verheißt es uns, dass er in unserem Leben, in unserem Innersten, in unserem Geist etwas so verändert, was wir selber nicht verändern könnten. Und dass er sagt, es beginnt etwas Neues, es beginnt etwas ganz Neues. Etwas Neues im Denken, etwas Neues im Herzen, auch etwas Neues im Handeln. Und manchmal merken wir diese Veränderung von innen heraus gar nicht so genau, also diese Verwandlung, aber andere Menschen bemerken es. Und sie sagen dann, hey, irgendwie, du bist anders geworden, du hast dich verändert. Manchmal sehen wir es auch eher im Rückblick. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Aufzeichnung sehe, dann denke ich mir, ach meine Güte, hey, was warst du so hart mit dir selber? Ne? Und wo ich merke, okay, die Tendenz habe ich manchmal immer noch. Aber es hat sich trotzdem was verändert, weil ich gemerkt habe, es ist Gottes Gnade, die an mir wirkt. Es ist Gottes Erbarmen. Die letzte Bibelstelle ist Römer 12, Vers 1 und 2. Da geht es genau um dieses Erbarmen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist und ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lasst euch verändern, sagt Paulus hier zu der Gemeinde. Lasst euch verändern, lasst eure Denkweise, euren Menschen verwandeln. Damit ihr das erkennen könnt, was möchte denn Gott? Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene, alles Gute. Ist es was Passives oder ist es was Aktives? Also, vielleicht denken manche Leute, naja, ich lehne mich jetzt zurück und Gott macht schon. Ne? Ich genieße die Sonne, ich genieße das Wasser und ich werde schon irgendwie reif. Paulus fordert aber zu was anderem auf. Er sagt, hey, ihr habt Gottes Erbarmen und Gottes Liebe erlebt und es gibt eine angemessene Antwort darauf. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Euer ganzes Leben setzt es ein. Er sagt es hier, das ist wie ein Gottesdienst, wie ein Dienst an Gott, uns ihm zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, ein heiliges und ein lebendiges Opfer. Gott zwingt uns nicht zu irgendwas. Gott sagt nicht, das ist jetzt die Veränderung, die ist dran und du musst da jetzt durch, ob du willst oder nicht. Sondern er sagt, ich möchte dich verändern, aber stell dich mir zur Verfügung. Ich möchte deine Einwilligung dazu. Ich möchte deine Bereitschaft dazu. Und darum glaube ich, dass es ist nicht was Passives. Aber es ist trotzdem etwas, was an uns geschieht. Es ist etwas Aktives, wo wir sagen, wir stellen uns dir zur Verfügung. Wir lassen uns von dir verändern. Veränderung vielmehr als Wachstum, als Reifen und als Verwandlung. Wenn du müde geworden bist, dass du dich selber verändern möchtest, dann möchte Gott in dein Leben sagen, hey, stell dich mir zur Verfügung und ich verändere dich. Ich habe mir überlegt, wie könnte man so eine Predigt praktisch sein lassen? Habe dazu drei Punkte. Der erste ist, du kannst dich auf Gottes Ruf einlassen, so wie Zachäus. Ne? Zachäus hätte auch auf seinem Baum sitzen bleiben können, aber so wie Jesus Zachäus gerufen hat, gesagt hat, hey, komm runter, ruft er dich vielleicht heute und sagt, hey, komm her, ich möchte heute dein Gast sein. Ich möchte heute bei dir sein. Und das ist eine klare Reaktion, die wir geben können, zu sagen, okay, Gott, wenn du mich rufst, alles klar, kannst reinkommen. Du bist mir willkommen. Das Zweite, vielleicht merkst du an irgendeinem Punkt in deinem Leben, wo Härte ist, wo Bitterkeit ist, wo vielleicht Unvergebenheit ist oder wo du merkst, ich bin für mich selber und für andere irgendwie ungenießbar. Dann darfst du Gott bitten, dass du seine Gnade neu erlebst. Dann darfst du Gott um Reife bitten, um seine Güte. Dann darfst du ihn bitten, einfach diese Situation, ich lege es dir hin, hey, ich komme damit nicht zurecht, verändere du mich. Zeig du mir deine Gnade, zeig du mir deine Güte. Und das Dritte geht in eine ähnliche Richtung. Vielleicht hast du auch schon selber probiert, ganz lange irgendwelche Sachen zu verändern, wo du dir Veränderung wünschst, wo du selber ganz, ganz viel gemacht hast und getan hast und dich bemüht hast. Dann möchte Gott dir sagen, lass es einfach mal in meine Hände los, ich kümmere mich drum. Lass es los, ich weiß, du machst und du tust und du bemühst dich, aber lass es mal los und ich bringe dir die Veränderung. Vielleicht nicht immer so schnell und auch nicht auf diese Weise, wie wir es uns vorstellen, aber so wie es gut ist. Ich wünsche euch das, dass ihr und dass wir, das gilt ja für mich genauso, dass wir uns einlassen können auf Gottes Veränderung, auf Gottes Art und Weise, dass wir erleben, wie er unser Leben prägt und schöner macht und genießbarer macht für andere und hoffnungsvoller macht, immer mehr und immer mehr. Ich möchte einfach zum Abschluss nochmal beten und ihr habt es ja hier auch so, wenn wir nachher können wir gerne auch noch für euch beten oder ich bete gern für euch. Wenn ihr das möchtet, ist das Angebot da, aber sonst bete ich einfach ganz allgemein auch für uns. Danke Gott, dass du als erstes mal mit uns zusammen sein möchtest. Danke Gott, dass wir einfach deinen Ruf hören und dass du dir Gemeinschaft wünschst. Danke Gott, dass du keinen Druck machst, jetzt muss da ständig mal schnell Veränderung sein, sondern dass es was ist, was von innen nach außen geschieht. Und Jesus, dafür möchte ich jeden hier segnen, sich darauf einzulassen, auch wenn es vielleicht mal unbequem ist oder mal vielleicht auch mal wehtut, aber ja, einfach das Erleben, dass es deine Güte ist und deine Gnade ist und deine Treue ist und deine Liebe ist, die uns innerlich verändert. Gott, danke, dass du uns gern hast und dass du uns deshalb auch nicht einfach so irgendwie in der Ecke stehen lässt und ja, irgendwie, dass wir schauen, wie wir zurechtkommen, sondern dass du uns darin hilfst. Ich bitte dich auch für alle, die an einem Punkt sind, wo sie innerlich denken, da wird sich niemals was verändern, dass du neue Hoffnung gibst, dass du neue Zuversicht gibst und dass du neu deine Sicht gibst, wie du es dir vorstellst. Amen.